Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und meine Gäste heute sind Alexander Doll und Dr. Andreas Dahmen. Alexander Doll ist ehemaliger Finanzvorstand der Deutschen Bahn und heute Aufsichtsratschef bei Lincoln International. Andreas Dahmen ist Gründer und Geschäftsführer der GHK Management Consulting GmbH. Mit den beiden spreche ich heute über Trends in Logistik und Transport und moderne Steuerungsinstrumente. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Doll und Herr Dahmen, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass Sie beide dabei sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Freue mich.
Hallo, ich möchte heute mit Ihnen über Trends im Transportsektor und moderne Steuerinstrumente sprechen. Herr Doll, Ihr Name dürfte dem einen oder anderen Hörer geläufig sein, beispielsweise aus Ihrer Tätigkeit als Finanzchef der Deutschen Bahn. Aber vielleicht geben Sie unseren Zuhörern noch einmal einen kurzen Überblick über das, was Sie sonst noch so in Ihrer Laufbahn bisher gemacht haben.
Gut, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ich den Großteil meiner Laufbahn in der Transport-Logistikbranche verbracht habe, mit dem Fokus, Kunden zu beraten und dann letztendlich bei der Bahn auch das, was ich so schön geraten habe, dann auch umzusetzen. Und das über die verschiedenen Stufen der Wertschöpfung von der Infrastruktur, Schiene, Straße, Luft bis zu den klassischen Operatoren auf der Straße, die Forwarder, Binnenschifffahrt, die Häfenbetreiber. Und das hat mir über die vielen Jahre immer sehr viel Spaß gemacht und ich konnte natürlich auch einige Zyklen beobachten.
Sehr schön, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Herr Dahmen, Sie sind Gründer und Geschäftsführer der GHK Management Consulting GmbH. Was macht Ihr Unternehmen konkret?
Wir beraten Unternehmen als starker Partner des CFO in allen Themen, die um die Steuerung des Unternehmens sich ranken, sage ich mal. Heute sehr stark natürlich digital. Das heißt also über ERP-Systeme, über Lösungen, die digitalisiert, automatisiert ablaufen, nicht wie früher mit Excel, sondern halt tatsächlich heute digital. Das heißt, wir sind also ritten in diesem Digitaltrend auch gefangen mit unseren Mandanten. Und ja. Da gibt es einiges zu tun aktuell.
Ja, das glaube ich. Wie lange sind Sie schon am Start? Wie lange geht das Unternehmen schon?
Seit 2008 habe ich das erste Mal eine ERP-Einführung gemacht.
Ja, und was ist Ihr Hintergrund? Was haben Sie denn zuvor gemacht?
Einfach nur BWL studiert, wie das viele tausend andere auch gemacht haben, sage ich mal. Und dann bin ich sehr früh mit Automatisierung, mit IT-Programmen, auch als in der Programmierung selber in Berührung gekommen und habe das dann irgendwann nach dem Studium auch da verbunden in der Beratung.
Sehr gut, perfekt. Perfekter Hintergrund für unsere Themen Transportsektor und moderne Steuermechanismen. Hervorragend. Herr Doll, lassen Sie es mit Ihnen anfangen. Geben Sie uns eine kurze Einschätzung, einen kleinen Einblick in die Logistikbranche 2021.
Gut, ich meine, das kann man nicht machen, ohne zu gucken, was ist vor 21, vor Corona passiert und was sind die Auswirkungen von Corona. Ich möchte ein bisschen einen längeren Bogen spannen, denn Corona, was für mich eine Krise ist, eine externe Krise, sowas hatten wir schon öfter. Und ich möchte für die Logistikbranche einfach zwei Beispiele nennen. Das eine ist der Vulkanausbruch in 2010 in Island. Das war für mich eigentlich so das erste Event, wo ein externer Schock zumindest die Logistikbranche mal zum Nachdenken angeregt hat, denn Lieferketten wurden mindestens mal verzögert und zeitweise auch unterbrochen. Das Gleiche konnten wir eigentlich mit dem Brexit beobachten, dass hier Lieferketten massiv sich verändert haben. Die ganzen sehr komplexen integrierten Supply Chains müssen da angepasst werden. Und im Prinzip ist das auf einer globalen Skala auch mit der Corona-Krise passiert, mit massiven Verschiebungen innerhalb der ganzen Logistikbranche. Wenn ich jetzt an Luftverkehr denke, Seeverkehr, Straßenverkehr auf der Infrastrukturseite. Also da gab es ganz massive Verschiebungen, die wir so noch nicht gesehen haben.
Welche Trends sehen Sie momentan?
Also ich glaube, ganz aktuell ist es so, dass sich der Seeverkehr langsam wieder erholt. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass Luftverkehr relativ stark gebucht war, natürlich mit deutlich weniger Voluminas, weil der ganze Personenverkehr gefehlt hat. Hier wurden aber historisch eigentlich eher die sogenannten Fast-Moving Consumer Goods transportiert. Das scheint anzuhalten, dass da eine gewisse Knappheit an Luftfracht ist. Landverkehr, wir haben gesehen, dass da lange, lange Staus auf Europas Straßen waren. Das Gleiche ist natürlich auch in Asien, Amerika zu besichtigen gewesen und im Prinzip leere Häfen. Das Gleiche auf der Schiene, relativ wenig Frachtaufkommen, natürlich auch aufgrund der stark zurückgegangenen Produktionskapazitäten. Deutschland ist ja immer noch sehr Stahl, Chemie, automobilabhängig. Und da sehen wir jetzt langsam eine Erholung. Und die große Frage ist natürlich, was wird das mittel- und langfristig für Auswirkungen haben? Einerseits, und ich glaube, so muss man sich das anschauen, über die Wertschöpfungskette hinweg, was passiert beim Kunden? Kunden werden sich so darauf einstellen, dass sie eine höhere Lagerbevorratung wahrscheinlich installieren werden, einfach solche Schocks oder Unterbrechung der Wertschöpfungskette vorbereitet zu sein. Also dieses Just-in-Time, glaube ich, ist überstrapaziert worden. Da erwarte ich also einen größeren Lagervorrat, Punkt 1. Punkt 2, Logistikketten werden wahrscheinlich etwas näher wieder an den Endkunden herangehen. Das ist aber nicht unbegrenzt machbar. Also globale Lieferströme können sich von heute auf morgen ändern. Das erwarte ich auch nicht. Aber es gibt gewisse Branchen, wo ich schon erwarte, dass die Produktion näher an den Endmarkt herankommt. Das sehe ich in der Pharmabranche, das sehen Sie in der Healthcare-Branche, übrigens Branchen, die massiv zugelegt haben und jetzt noch weiter zulegen werden, nicht nur durch den Impfstoffvertrieb, sondern auch durch viele, viele andere Themen, die mit dem Gesundheitssystem zu tun haben. Ich glaube, ein weiterer Trend ist das ganze Thema Onlinehandel, das Thema Last Mile Fulfillment, extremst wichtig. Hier passiert sehr viel, sehr viele Kapazitäten werden aufgebaut. Onlinehandel ist sicherlich der Gewinner der Krise. Aber das ist jetzt auch ein Trend, der eigentlich so schon abzusehen war, der eigentlich nur noch verstärkt worden ist. Und dann das letzte Thema, wenn Sie mir das noch gestatten, ist natürlich auf der Technologieebene. Die Logistik ist jetzt in vielen Bereichen noch nicht der Vorreiter, wenn es um Technologien, neue Technologien geht, um Digitalisierung. Ich glaube, hier erwarte ich auch einen großen, großen Schub, wenn es um Systeme geht, nicht nur für die Finanzbuchhaltung, was Herr Dr. Dahmen später ansprechen wird, sondern vor allen Dingen auch kundenbasierte Lagerhaltungs-IT-Systeme. Ich glaube, da wird sich viel tun.
Ja, wenn Sie mal jetzt mal zurückgucken, hinterher ist man immer schlauer, das ist klar, aber wenn Sie mal zurückgucken, was waren aus Ihrer Sicht, Ihrer Meinung nach so die größten Versäumnisse, die wir in Bezug auf die Krise gesehen haben?
Sie meinen jetzt von der Logistikbranche oder aus der politischen, von der Logistikbranche?
Ja, bezogen auf die Logistikbranche.
Ich glaube, das große Thema ist ja, wenn ich dadurch einen größeren Bogen spannen darf, was passiert auch vor dem Hintergrund Green Deal. Und da hat natürlich die Logistik-Mobilitätsbranche einen riesen Einfluss. Wie können wir Klimaziele erreichen? Und auch wenn man hier sich wieder vom Kunden bis zum Logistiker und produzierende Branche die Wertschöpfung anguckt, dann hat jeder in dieser Kette ein Rieseninteresse, seinen Carbon Footprint zu reduzieren. Da passiert natürlich sehr, sehr viel auf der regulatorischen Ebene. Taxonomy wird jetzt bald überführt. Die ganzen Disclosure, also Veröffentlichungsregeln, werden auf EU-Ebene jetzt festgelegt. Also insofern werden Produzenten, Logistiker und der Endkunde gar nicht drum rumkommen, hier auf ihren Carbon Footprint zu achten. So, das wird natürlich Auswirkungen haben auf den Modalsplit. Das ist etwas, was extremst wichtig ist. Sie sehen in entwickelten Industrieländern immer so eine Verteilung, 60-70% des Verkehrs spielt sich auf der Straße ab, irgendwo zwischen 15-30% auf der Schiene und der Rest dann über Pipelines, Binnenschifffahrt und so weiter. Das ist ein Split, wo ich glaube, sich jeder verschrieben hat, den zu ändern, und zwar dergestalt, dass deutlich mehr auf der Schiene transportiert wird. Das ist aber leichter gesagt als getan, weil die Schiene lebt natürlich davon, dass massive Investitionen in die Infrastruktur vorgenommen werden müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein riesen Zukunftsthema, wo wir auch über andere Investitionszyklen reden als auf der Straße. Aus meiner Zeit als DB-Vorstand weiß ich natürlich sehr genau, dass Investitionszyklen auf der Schiene mindestens 10 Jahre, eigentlich sogar bis zu 20, 30 Jahre und noch länger dauern. Und nehmen Sie sich so einen normalen LKW, der wird normalerweise zwischen 5 und 8 Jahren abgeschrieben. Ja, das heißt, wir denken in ganz anderen Zyklen, wenn es um das System Schiene geht, als wenn es zum Beispiel um den Straßenverkehr geht. Und ich glaube auch das Thema, die tatsächlichen Kosten der Nutzung der Infrastrukturen ist auch ein Thema, was, glaube ich, ganz oben stehen sollte, was es so noch nicht ist. Die Straße wird, die Kosten der Straße, des Infrastruktursystems Straße werden natürlich nicht zu Vollkosten umgelegt auf die Nutzer. Wir reden über Mautsysteme, ja, aber es sind natürlich keine Vollkosten. Und das, glaube ich, ist auch ein Punkt, der zukünftig wichtiger werden wird. Infrastruktur und die Kosten der Infrastruktur wirklich auf eine Art Vollkostenbasis sich anzuschauen. Und das ist natürlich Sprengstoff, ja, für die gesamte Mobilitätsbranche. Bringt aber auch und birgt natürlich massive Opportunitäten.
Ja, wie stehen Sie zum Thema Elektrifizierung des Transports?
Ja, ich glaube, Elektrifizierung ist zumindest auf der Straße eigentlich nur ein Zwischenschritt. Ja, und das betrifft die Logistikbranche wie auch die Transportbranche, sprich den privaten Pkw. Ich glaube, zurückkommen zu dem Punkt, auf Vollkostenbasis sich Systeme anzuschauen, im Hinblick auf Effizienz, aber auch Carbon Footprint, dann ist sicherlich die E-Batterie nicht das umweltfreundlichste Mittel, um sich fortzubewegen, weil wir natürlich viele Kosten hier in dieser Bilanz vergessen. Die Herstellung, die Entsorgung, gewisse Laufleistungen, Wiederaufladen und so weiter. Insofern glaube ich, Elektrifizierung auf der Straße ist ein Zwischenschritt. Ja, ich glaube, da müssen wir langfristig zu anderen Trägern, Wasserstoff wird hier immer angeführt, kommen. Und das ist auch ein Trend, der auch auf der Schiene ist. Ja, und auf der Schiene sind wir schon zu weiten Strecken elektrifiziert. Es gibt nur bestimmte Flaschenhälse an den Grenzen, sicherlich auch in Rangierbahnhöfen. Aber da ist ja interessanterweise die Elektrifizierung schon deutlich weiter fortgeschritten. Ja, wenn man wieder die Verkehrsträger vergleicht. Auf der Straße wird viel über Platooning geredet, in Deutschland zwei LKWs hintereinander fahren zu lassen. Da kann ich immer nur sagen, die Schiene ist das Urmodell des Platoonings, weil sie hier viele, viele Waggons hintereinander schalten können. Also ich glaube sehr daran, dass man die Systeme natürlich vergleichen muss, dass man da sehr viel voneinander lernen kann und in der heutigen Welt einfach flexibler in langen Dimensionen und Zyklen denken muss. Das, glaube ich, ist wichtig.
Ja, lassen Sie nochmal zurückkommen auf das Thema Digitalisierung. Mhm. Das haben Sie vorhin kurz angesprochen. Wie schätzen Sie die Fähigkeit der Logistik ein, mit den Herausforderungen der Digitalisierung klarzukommen? Das ist immer ein bisschen so der Vorwurf, dass die Logistik irgendwie ein bisschen digitalitätsfremd sei und irgendwie auch da den Zug verpasst. Wie schätzen Sie das ein? Was ist Ihre Sicht?
Gut, ich glaube, zuallererst muss man trennen zwischen IT und was dann wirklich Digitalisierung ist. Ich glaube, die Logistikbranche hat schon enorme Herausforderungen, vernünftige IT-Systeme zu implementieren. Ich möchte nur an doch große, große Millionenabschreibung einiger Marktteilnehmer erinnern bei der Einführung von neuen IT-Systemen, die im Übrigen von der Vorlaufzeit mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gedauert haben. Ja, um einfach das zu verdeutlichen, wie viel Geld und Zeit in IT-Systeme reinfließt. IT-Systeme sind für mich so etwas wie die Backbone, um Prozesse einfach vernetzen zu können über die Wertschöpfungsstufen auf der Produktionsseite, auf der Transportseite, auf der Supportseite, was sicherlich auch die Finanzfunktion ist, die Personalfunktion. Digitalisierung ist für mich fundamental dann nochmal ein anderer Schritt, wo ich mehr an die Oberfläche komme, an die Benutzeroberfläche und insbesondere aus Kundensicht Preise und Prozesse transparenter mache. Und das ist jetzt ein Thema, was wirklich die Logistikbranche enorm, ich möchte es fast sagen, getroffen hat. Gucken sich, ich sag mal so, einen Freight Forwarder an. Da sind jetzt sehr, sehr viele Startup-Unternehmen unterwegs, die Freight Forwarding-Plattformen anbieten, wo ihr Container von der Bepreisung nicht übers Telefon oder über E-Mail klassisch gepriced wird, sondern auf einer Plattform Angebot und Nachfrage. Die Preise sind oft unschlagbar günstig. Ja, also Digitalisierung führt aus Kundensicht erst einmal dazu, dass ich eine deutlich bessere Benutzeroberfläche habe. Allein das ist schon gut. Mit dem Effekt auch natürlich auf der Preisseite dort auch deutlich besser zu sein, weil Transparenz führt zu natürlich einem gewissen Preisdruck. Das führt dazu, und das ist jetzt nicht nur auf der Luftseefracht so, das ist im Straßenverkehr so, also überall da, wo sie historisch die Logistikspiele hatten, übrigens auch auf der Schiene. Und das führt dazu, mehr Preisbahnsatz, höher Kostendruck. Jetzt kommt aber ein Punkt, und ich glaube, der wird relevant sein. Plattformökonomie allein hat noch nichts mit Serviceangeboten zu tun. Und ich glaube, das ist einer der großen, großen Vorteile, die die etablierten Logistiker haben, dass sie ein ausgesprochenes Netzwerk haben, sei es regional, sei es europäisch, sei es global, was von Plattformen an sich, die nur Angebot und Nachfrage vermitteln und matchen, so einfach nicht dargestellt werden kann. Insofern für mich der Effekt auf der Kundenseite natürlich sehr gut. Ich habe hier mehr Transparenz, ich habe andere Benutzeroberflächen, auch auf der Preisseite. Und je mehr das die etablierten Spieler verstehen, implementieren, und da sind sie dabei mit ganz, ganz vielen Plattformen, sei es ein Kühne, sei es ein Schenker auf der Landseite oder auf der Forwarding-Seite, auch auf der Hafenseite ist das so, auf der Cargo-Seite, Schienengüterverkehrsseite ist das so. Umso mehr hat der Kunde davon. Ich glaube aber, die Prognose wagen zu können, der Logistikanbieter wird zuallererst höhere Kosten haben. Es gibt hier viele, viele Studien, die eigentlich belegen, dass der Effizienzgewinn auf Seiten des Anbieters, des Logistikers begrenzt ist, wenn überhaupt, weil es erstmal zu mehr Kosten führt, Implementierungskosten der Software, der Plattform, Preisdruck. Aber ich glaube, mittelfristig wieder vom Kunden gedacht, was eigentlich jedes Unternehmen tun sollte, hat das natürlich was mit Kundenbindung zu tun, mit auch Service anbieten. Und insofern glaube ich, dass das mittellangfristig so und so der richtige Weg ist. Aber es dauert in der Logistikbranche doch relativ lange, ist meine Beobachtung.
Ja, Herr Dahmen, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu Ihnen. Sie betreuen ganz aktiv, ganz konkret Unternehmen bei der Digitalisierung. Was ist Ihre Erfahrung? Sind deutsche Unternehmen gerade im Bereich Logistik und Supply Chain eher hinten dran, eher vorneweg, eher Mittelfeld? Wo stehen wir?
Ja, ich möchte gerne da anknüpfen, wo der Herr Doll gerade eben geendet hat, weil ich finde, das ist einen sehr guten Anknüpfungspunkt. Vielleicht aber ganz kurz, auch hier möchte ich den Bogen ein bisschen weiter spannen. Mhm. Ich selber beobachte den Markt seit 20 Jahren, also das heißt auch den Logistik-IT-Markt sehr zersplittert, wo es in der Automobilindustrie sehr standardisierte Systeme haben, hat früher vor jeder begonnen, in der Disposition sein eigenes System aufzubauen, jeder Logistiker, was dazu führt, dass man heute keine Standardsysteme hat, sondern teilweise veraltete Systeme, die irgendwann vor 20 Jahren mal, 15 Jahren mal entwickelt wurden. Mhm. Und ich habe gerade auch als Vorbereitung für das heutige Tag meine Studie mir angeguckt, aktuell 2021, dass in Unternehmen 89% mit Dispositionsplanungstools arbeiten, digitalisiert, aber nur 34% mit ERP-Systemen, Solutions, Digitalisierung arbeiten, weil halt eben das, was man aus anderen Branchen kennt, in der Logistikbranche relativ selten vorhanden war. Ich habe das sowohl erlebt aus der IT-Software-Seite, auch auf so ein Fast-Consumer-Goods-Unternehmen wie Valenzina, wo wir Anbindungen vorgenommen haben von dem Unternehmen an Logistiker, oder auch auf der Logistiker selber, wo man das eingeführt hat, dass die Unternehmen dort da sehr, wie es Herr Doll auch sagt, preissensitiv sind und sagen, okay, das kostet viel Geld, aber sie werden da gar nicht drum herum kommen, sonst werden sie nämlich abgehängt werden irgendwann von den Unternehmen, über die wir gerade gesprochen haben. Und was auch in der Studie nochmal, die ich gerade zitiert habe, klar geworden ist, dass man diese Insellösungen in Zukunft gar nicht mehr haben wird, mhm, und dass man vor allem von On-Premise auf Cloud-basierte Lösungen schwenken wird. Das heißt also, ein Logistiker, der heute noch in sehr relativ alten Systemen arbeitet, der muss heute im Grunde einen Quantensprung machen, also gar nicht von alten Systemen auf Standardsysteme, sondern der muss im Grunde so in die Cloud-basierte Lösung reingehen. Und das sind auch die heute schon SAP teilweise führen und sich natürlich große Gedanken machen, was mache ich eigentlich, auf S4HANA zu gehen, funktioniert das überhaupt, in welcher Form, was kostet mich das eigentlich? Mhm. Das ist so ein bisschen der breite Bogen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu Ihrer Frage auch wieder. Meine Erfahrung ist eigentlich immer die gleiche, und ich mache das immer, wenn ich bei Unternehmensgesprächen über Unternehmern spreche, sage ich immer, okay, jetzt stellen Sie mal vor, Sie bauen ein Haus. Was machen Sie, wenn Sie ein Haus bauen? Dann gehen Sie zum Architekten und planen das Haus. Sie wissen ganz genau, im Süden habe ich einen Balkon, habe ich eine Terrasse, super, plane ich, dann nehme ich den Plan, gehe zum Bauunternehmen, 2, 3, lass mir das aussuchen, sage, was ist der günstigste Preis, lass das Bauunternehmen antreten, hol mir einen Bauleiter und dann baut er das so, wie ich das haben möchte, ich kann das steuern, weiß genau, nach was ich gucken muss, welche Türen, Fenster und so weiter drin sind. Und dann sage ich immer, und was machen Unternehmer, wenn sie eine IT einführen? Sie gehen gleich zum Bauunternehmen. Sie gehen gleich zum Bauunternehmen und sagen, naja, okay, dann sag mir doch mal, was kostet das eigentlich, das einzuführen? Das Bauunternehmen stellt aber keinen Plan vor. Sie sagt, es kostet irgendwas. Und am Ende hat das Bauunternehmen aber den Plan, im Süden gar keinen Balkon anzubauen, obwohl das gar nicht im Plan ist, ob es viel günstiger ist. Und dann haben sie das Problem, dass Logistik, nicht nur Logistik, sondern andere Unternehmen auch, IT-Projekte nie enden, weil sie keine Steuerungsmöglichkeit haben, weil sie von vornherein nicht geklärt haben, dass im Süden ein Balkon eine Terrasse sein soll und da wird's teuer. Und dann enden die Projekte auch nicht. So, und das ist ein bisschen das Problem, was wir feststellen in unserer Praxis, dass Unternehmen ohne Vorbereitung in IT-Projekte reingehen, dass sie keinen richtigen Plan haben, wie sie damit umzugehen haben, auch nicht die Leute haben, die so ein Projekt managen müssen im Unternehmen, weil das ist nämlich eine Managementaufgabe. Das ist so ähnlich, als wenn die Bundesregierung jetzt anfängt, irgendwelche Masken zu verteilen, ohne einen Plan zu haben. So ist es nämlich da auch. Und dieser Plan muss, die Anforderungen müssen festgezurrt werden. Das ist wichtig für das Unternehmen. Ich muss die Steuerung des Projektes bei mir in meinen Händen haben und darf das nicht einem fremden Dritten, dem Bauunternehmen, in die Hand geben. Das würde ich beim Bau nie machen. Ja. Beim IT-Projekt wird es aber getan.
Ja.
Und das ist das Problem, warum auch viele Unternehmen heute Digitalisierung, jetzt kommen wir wieder zu Ihrer Frage zurück, so weit zurück sind, weil sie natürlich diesen Vorgang, dieses Projekt scheuen, weil es teuer ist, weil es teilweise das Know-how nicht vorhanden ist und dann macht man lieber gar nichts und arbeitet heute noch in einer Welt, die im Grunde auch international relativ veraltet ist, IT-technisch gesehen, digitalisiert, vor allem aber in der Logistikbranche, weil die Margen noch nie hoch waren und weil man sich genau das, wie ich gerade am Anfang gesagt habe, gescheut hat, weil das halt eben auch Zeit und Geld kostet.
Können wir vielleicht mal über ein bisschen konkreteres Digitalisierungsprojekt sprechen, das Sie vielleicht schon mal gemacht haben, das ein bisschen zu veranschaulichen?
Wir führen gerade beim Unternehmen Lagerführungssystem ein. Herr Doll hat ja vorhin gesagt, naja, es gibt eine größere Lagerbevorratung, weil nämlich logischerweise der Handel auch sagt, du musst im Grunde aufgrund der Lieferverträgen liefern können. Jetzt kann ich die Lagerbevorratung entweder selbst im Unternehmen vornehmen oder beim Logistiker, das ist ja am Ende total egal. Und es haben wir wirklich so ein Projekt, wo wir jetzt ein neues Lagerführungssystem einführen als Vorbereitung für die Einführung von Navision. Also das heißt, es geht nicht auf SAP, sondern es geht im Grunde auf eine Navision-Welt. Es gibt Alternativen, auch das ist wirklich manchmal gefragt. Also viele, die SAP haben, soll ich auf S4HANA gehen? Ich glaube, da gibt es heute auch Alternativen, die man mit uns als Beratung auch mal sich angucken kann. Auf andere Systeme gehen, man kann auf eine Info gehen, eine Navision gehen, man kann auf andere Systeme gehen, die nicht so teuer sind, die im Grunde aber auch die Vorteile liefern. So, und wenn ich jetzt bei diesem Lagerführungssystem bei der Einführung mir das angucke, wie das dort gelaufen ist, dann sind wir sehr früh drin gewesen und irgendwann hat das Unternehmen gesagt, okay, die Planung habt ihr gemacht, sehr schön, jetzt gehen wir hin und übernehmen die Daten von unserem alten Lagerführungssystem in das neue System. So, und dann haben wir das Problem, dass die Mitarbeiter gar nicht die Zeit haben, das zu tun, weil sie natürlich im Lager arbeiten müssen und teilweise auch nicht das Know-how haben und es immer das Gleiche ist, ich habe ein altes System, in dem arbeite ich und jetzt soll ich ein neues System einführen, parallel zu meiner Arbeit. Das funktioniert aber nicht, weil ich sage, auch in dem alten System bin ich ja wie schneller. Und jetzt muss aber das ganze Zeug raus und ich muss ja hier arbeiten. Und dann stellt sich raus, dass sie ein halbes Jahr so eine Einführung machen und sie nicht weiterkommen, weil nämlich die Stammdaten aus dem alten System in das neue nicht übertragen werden. Und da haben wir dann ein Projekt aufgesetzt mit Kollegen, wo wir gesagt haben, okay, wir helfen hierbei und wir helfen, die Datenmigration vorzunehmen. Auch das ist etwas, was man am Anfang nicht mitdenkt. Man dachte, oh, man hat ein System da stehen, das funktioniert dann ja. Nein, es funktioniert nicht, weil nämlich ohne die Daten in dem System kein System funktioniert.
Ja.
Das ist ein typisches Beratungsprojekt, wo Unternehmen reinstolpern in so ein Projekt, ohne genau zu wissen, was muss ich da eigentlich tun? Man macht keinen Plan, weil das macht man in der Regel einmal in seinem Leben und nicht mehrmals. Und wenn man die Erfahrung nicht hat, ist es immer schwierig, so ein Projekt auch erfolgreich mit den Tricks und Kniffen und mit den Fußangeln umzusetzen, wenn man es eigentlich benötigt.
Ja. Und vor allem, ich meine, das ist eine Herausforderung, ein System einzuführen, was in den eigenen vier Wänden eines Unternehmens genutzt wird. Aber was ist mit Systemen, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg funktionieren sollen? Was gibt es da für Ansätze bzw. Herausforderungen, die da nochmal aufkommen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger und guter Punkt, den ich auch selber erlebt habe. Ich war bei einem Projekt dabei. Da hat ein Logistiker natürlich mit fliegenden Fahnen ein Projekt übernommen und gesagt, super, wir machen einen super Preis, wir gehen da rein. Und dann hat das Unternehmen, was also dann auch aus dem Fast Consumer Goods Bereich, hat ein SAP gehabt. Logistikunternehmen hatte kein SAP gehabt, hatte ein altes Software gehabt, hatte eine Schnittstelle gehabt. Und es passierte Folgendes. Dadurch, dass man im Grunde auch sehr schnell in das Projekt rein ist, ohne Planung, ohne genau zu wissen, was sind die Anforderungen, was sind die Schnittstellen, ist Folgendes passiert. Man konnte 3-4 Monate keine Rechnungen stellen, weil natürlich aus dem Lagersystem zwar die Ware raus ist, aber die ganzen digitalen Aufträge nicht und auch die Rechnungen, die Faktur gar nicht erstellt werden konnte. So kann man sich sehr schnell vorstellen, dass das Kundenunternehmen hatte ungefähr 250-300 Millionen Umsatz, wenn sie da 4 Monate mal keine Rechnung stellen können. Das heißt also, da reden wir gleich mal über 60 Millionen, die nicht als Geld reinkommen. Da hatte aber der Logistiker ein großes Problem, dieses Projekt im Grunde in Gang zu bekommen, mit dem Kunden gemeinsam, und hat Reklamationen, hatte Ärger gehabt ohne Ende. Das heißt, die sowieso schwachen Margen, die ich kalkuliert habe als Logistiker, habe ich komplett aufgefuttert durch meine Einführung, die halt eben nicht funktioniert hat und auch die ich nicht geplant hatte. Und wohl der Kunde natürlich unzufrieden war, der gesagt hat, funktioniert alles hier gar nicht. Wir haben es dann hinbekommen, es wurde nachher auch umgesetzt. Das heißt also, es hat funktioniert, aber der Aufwand, den wir dann betrieben haben, auch mit externer Beratungsleistung und mit den beiden Unternehmen zusammenzusprechen, Sie haben es vollkommen richtig, in einem Unternehmen das einzuführen, ist noch relativ einfach. Aber in zwei Unternehmen oder zwar in einem Überschnittstand anzupassen, ist unglaublich gemein schwieriger.
Ja, Herr Doll?
Ja, vielleicht auch aus meiner Erfahrung als Finanzverstand. Und ich glaube, hier ist auch wichtig festzuhalten, dass sich das Verständnis der Finanzfunktion geändert hat und noch weiter ändern muss. Denn wozu sind Systeme am Ende gut? In der Vergangenheit, und das ist eher so der klassische, ich sag mal, Controlling-Ansatz, ich arbeite über Kostenstellen, Kostenträger, aber nicht über Prozesse. Und für mich ist eigentlich das A und O von Systemen und dann auch Digitalisierung, gerade für die Finanzfunktion, dass ich das Unternehmen vernünftig steuern kann. Das, was wir vorhin an Trends gesprochen haben, wie muss ich da mich aus Kundensicht drauf einstellen? Da gibt's immer KPIs im Unternehmen, Faktoren, die ich als Finanzer steuern muss. Und hier ist aus meiner Sicht die wirklich eigentliche Aufgabe von Systemen, Finanzsystemen, die Prozesse des Unternehmens abzubilden und dem Finanzer die Tools in die Hand zu geben, das aus der Finanzbuchhaltung, und ich lasse mal das klassische Accounting hier weg, sondern beziehe mich hier mehr auf das Controlling, auf die Steuerung, das zu ermöglichen. Das ist übrigens ein Riesenthema auch bei, wie Herr Dr. Dahm das angesprochen hat, bei der Einführung von neuen Systemen. HANA ist natürlich jetzt in aller Munde. Und hier, glaube ich, stellt sich gerade die Frage für viele Unternehmen. Und vor allen Dingen, je multidimensionaler ein Unternehmen ist, also in dem Sinne, dass man mehr Prozesse, verschiedenste Prozesse abdecken und abbilden muss, stellt das, um in diesem Bild des Hausbaus zu bleiben, es kann in einem Unternehmen mehrere Häuser geben. Ne? Stellen Sie sich vor, wie verbinden Sie diese verschiedenen Häuser, gerade in Konglomeraten, was ja durchaus noch anzutreffen ist. Und da kommen Sie dann wieder zurück, wie sieht dann die Finanzarchitektur, Finanzbuchhaltungssoftware darunter aus? Also klare Botschaft, es muss immer um Prozesse gehen. Und das ist das, was eine moderne ERP-Software eben halt auch leisten muss.
Wenn ich das ergänzen darf, das ist genau dieses Architekturbeispiel der Architektenplane. Das ist also, das heißt, dieser Architektenplan, das ist eigentlich die Basis, die Prozesse sich anzugucken, wie sehen die Sollprozesse aus, wie muss ich sie im Grunde umsetzen in Systemen. Und dieser Architektenplan wird halt eben nicht gemacht. Man geht gleich zum Softwareunternehmen und guckt sich die Prozesse gar nicht an. Ein Unternehmen hat ja mit Digitalisierung nichts zu tun, dass es im Grunde nur digital ist, sondern dass es seine Prozesse verschlankt hat, dass man im Grunde dort viel besser unterwegs ist. Und jetzt kommen wir wieder auf das Thema vorhin, auch wieder von Herrn Doll, Preise transparent machen, Prozesse transparent machen, das kostet Geld. Ja. Natürlich kostet es erstmal Investitionen, aber ich denke mal, in vielen Unternehmen werden da gar nicht drum herum kommen, um in Zukunft zukunftsfähig zu sein, gerade in der Logistikbranche, weil wir da übergreifende Prozesse haben, über mehrere Häuser haben, also noch komplexer ist und damit natürlich auch die Steuerung schwieriger wird.
Ja, Herr Doll, nochmal zurückzukommen zum Thema Finanzierung. Welche großen Trends sehen Sie in Bezug auf Lieferkettenfinanzierung? Da hat sich auch einiges getan, da gibt es auch moderne, neue, digitale Systeme, die es ermöglichen, Lieferkettenfinanzierung moderner zu gestalten, als in der Vergangenheit der Fall war. Was sehen Sie dort für Trends?
Gut, also ich meine, die Transportbranche, die finanziert sich so ein bisschen anders, als ich das in anderen Branchen so sehe. Hier ist dadurch, dass noch sehr viel in Familienhand ist, natürlich sehr viel über Eigenkapital. Bei Familienunternehmen dann natürlich der Klassiker, gerade hier noch in Deutschland, sehr viel Fremdkapital. Sie wissen, in anderen Ländern wird deutlich mehr Risikokapital auch verwandt, also sprich Eigenkapital, was ja einen gewissen Risikoeffekt hat, aber von außen. Dann haben Sie natürlich jetzt viele, viele, viele neue Instrumente, die Sie nutzen können. Ich glaube, Factoring ist sicherlich irgendwo ein Thema, was ich deutlich verstärkt sehe. Natürlich in einem Niedrigzinsumfeld kommt das natürlich zu gewissen Kosten, hat aber was mit dem, was Sie ansprechen, Lieferketten zu tun, weil Lieferketten haben immer was auch mit Lagerbevorratung zu tun, quasi das rollende Warenlager auf der Straße. Das ist ja der Punkt auch der Just-in-Time-Produktion gewesen, dieses Thema Warenlager auf die Straße, Schiene in die Luft zu verlagern und damit keine Kosten zu haben. Also das wird so nicht mehr funktionieren. Und insofern, glaube ich, bin ich da auch gespannt zu sehen, wie man diese doch erheblichen, ich sag mal, Finanzierungskosten, die dadurch eine größere Lagebevorratung kommen, wie man da rangeht, ob man das an die, sag mal, der Größere, der Stärkere, das, ich sag mal, an den Kleineren überlagert. Und das haben wir in ein paar Branchen schon gesehen, wenn Sie sich die Distributionsbranche angucken, im Vergleich zum klassischen Logistiker, also so ein Chemiedistributor oder ein Lebensmitteldistributor, dann sehen Sie, dass von der Logistikfunktion unterscheiden die sich ja nicht. Ne? Der eine hat ein Warenlager, dort kommen die LKWs oder über die Schiene rein, füllen das Warenlager, auf der anderen Seite geht's raus. Das macht ja ein Logistiker auch. Der Unterschied zum klassischen Distributor ist ja der, dass der das Warenlagerrisiko trägt. Ja, dass er also im Prinzip das ins Eigentum zumindest für einen gewissen Zeitraum übernimmt. Und das macht der Logistiker bisher ja nicht. Da bin ich gespannt, was dort passiert. Und ich glaube auch, wenn sich die ganze Finanzierungssituation generell angucken, Druck bei den Banken, Eigenkapitalvorschriften, Niedrigzinsumfeld, dann denke ich, dass es zunehmend Finanzierungsformen geben wird, die sich mehr im Private Finanzierungsbereich bewegen, sei es Private Debt Fonds, sei es Equity, sofern man dort das Kapital braucht und nicht aus der Innenfinanzierung generieren kann.
Herr Dahmen, Sie wollten da was anfügen?
Ja, ich finde das wieder einen ganz wichtigen Punkt, weil natürlich in dem Moment, wo ich aus der Eigenkapitalebene rausgehe von Unternehmen und ich in Fremdfinanzierung, Factoring reingehe, werden natürlich die Planungstools, die ich benötige, werden natürlich wichtiger und bedeutsamer. Ich brauche integrierte Planung, es reicht auch nicht mal eine Jahresplanung, ich brauche Zweijahresplanung, auch teilweise gesetzlich durch gewisse Gesetzesvorgaben, und auch da brauche ich jetzt wieder gute Systeme, ERP-Systeme, die im Grunde natürlich integriert das Ganze abbilden können. Das wird auch immer mehr gefordert werden. Auch der Gesetzgeber hat angefangen im Kontrakt 1998 bis heute durch neue Gesetzgebung, das auch verschärft das auch in Zukunft noch mehr. Das heißt, wir werden mehr in die Lage reinkommen müssen, immer mehr auch das tatsächlich automatisiert abzubilden. Man wird nicht mehr mit irgendwelchen Excel-Tabellen arbeiten können, zur Bank gehen können, und das glaubt einem auch keiner mehr irgendwann mehr. Das ist das Problem. Also externe Finanzierung bedeutet auch einen größeren Aufwand in dieser Darstellung von Planung, integrierter Planung und damit auch wieder Einsatz von Tools, ne? Digitalisierten Tools in dem Fall wieder.
Ja, Herr Dahmen, wenn Sie abschließend noch ein paar Handlungsempfehlungen hätten für Unternehmen, die sich einfach daraus speisen, aus Ihren Erfahrungen mit diesen Beratungsprojekten, was würden Sie für konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben?
Das kann ich mal ganz, können Sie es ganz platt sagen, dass ich einfach uns einfach dem Unternehmen raten könnte, auch mal jemanden um Rat zu fragen, bevor man in so ein Projekt reinstartet. Mhm. Weil ich glaube, es gibt viele, die Erfahrungen haben in solchen Projekten. Und solche Projekte, die man einmal durchführt, man sollte nicht bei diesem Projekt die gleichen Fehler machen wie andere. Diese Erfahrung ist, glaube ich, sehr wertvoll, weil wir haben es dann häufiger erlebt und auch in der Presse ja gesehen, dass viele Projekte, Digitalisierungsprojekte, auch IT-Projekte an die Wand gefahren sind, weil man halt eben nicht von vornherein das gut geplant, das gut angeguckt hat. Und ich glaube, das ist einfach, die Planung ist hier wirklich, ich mache es jetzt wieder, Bundesregierung, sehr gutes Beispiel, die ganzen Dinge, die jetzt nicht funktionieren, funktionieren nicht, weil man anfangen kann, nicht Gedanken gemacht über Planung, wie funktioniert das tatsächlich. Und das geht manchmal im Unternehmen leider dann auch schief.
Ja, Herr Doll, ist dem noch was hinzuzufügen?
Ja, ich glaube, aus meiner Erfahrung ist es das Wichtigste, ein Unternehmen in Prozessen zu denken. Ich glaube, hier kann man sehr, sehr viel davon ableiten, wenn man ein Unternehmen als Prozess versteht. Kundensicht, Kunde bestellt ein Produkt, bestellt einen Transport. Dann wird Auftrag angenommen, dann wird der Auftrag durchgeführt, produziert, transportiert. Dann gibt es Beschwerdemanagement, dann gibt es Zahlungsabwicklung. Also das ist alles ein Prozess, so wie ich ein Unternehmen verstehe. Und wenn man das verinnerlicht hat, ich glaube, dann sind viele der Themen, die wir heute angesprochen haben, nicht nur verständlicher, sondern ich glaube, man kann das auch besser steuern. Und zwar aus der Brille heraus, was bringt hier auch wirklich den größten Kundennutzen? Und was versetzt mich als Unternehmen in die Lage, das vernünftig abzubilden, zu steuern? Und das auch noch, so dass es für alle von Vorteil ist. Also eine prozessbasierte Organisation. Und da sind wir noch bei weitem nicht, gerade in der Logistikbranche.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Doll, Herr Dahmen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, unseren Hörern hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Danke, Andrea. Dankeschön. Schönen Tag noch.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Alexander Doll und Dr. Andreas Dahmen. Ich hoffe, da war der ein oder andere interessante Gedanke und Denkanstoß für euch dabei. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.